Und nun darf ich Sie grüßen an diesem herrlichen Sommermorgen. Wir freuen uns, Renate Kübler begleitet uns heute in diesem Gottesdienst mit dem Klavier. Und wir singen miteinander aus diesem Liedheft. Gucken Sie, dass Sie es jetzt alle haben an Ihren Plätzen. 867, freu dich an der Sonne, 867. Dann singen wir noch einmal den ersten Vers, weil wir die Noten dabei haben. Ersten Vers noch einmal und dann die zwei anderen auch noch. Wir haben an diesen Sonntagen jetzt in dieser Urlaubszeit das Thema mehr Freude vom Leben haben. Gott hat mich wunderbar gemacht. Gerade eben haben wir schon in dem Vorprogramm davon gesprochen. Was ist das Wunderbare? Wissen Sie was? Nichts gegen Ihre herrliche Figur und Ihr Gesicht und Ihre ganzen Organe. Das Schönste ist, dass Gott sie kennt, dass sie nach seinem Namen genannt sind. So spricht er, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wunder über Wunder. Und nun singen wir das Morgenlied 440 im Gesangbuch. 440, Allmorgen ist ganz frisch und neu.
Thank you.
Wir wollen beten. Du treuer und barmherziger Gott und Herr, das ist heute Morgen so herrlich, dieser Sommertag. Und all das, was in deiner Schöpfung uns grüßt und erquickt. Und wir stehen staunend vor dem Wunder unseres Lebens. Es ist dein Geschenk, dass wir diesen Tag heute erleben dürfen. Du hast uns durch viel Not, durch viel Krankheit hindurchgeführt. Und oft ist unser Leben ein immer neues Wunder deiner Güte. Jetzt mach uns heute ganz groß, was du mit uns willst, worauf das alles hinaus soll. Dass wir dich preisen und rühmen können. Aber wir wollen auch erkennen, was vor dir verkehrt und falsch ist. Herr, deck du Sünde und Schuld auf. Und wir wollen es bei dir niederlegen, unter deinem Kreuz. Und dir danken, dass du vergibst, völlig und ganz. Und dass du rein und neu machst. Lass das heute Morgen bei uns geschehen. Und wir dürfen dir jetzt ganz vertraut und intim auch das Allerpersönlichste dir an dein Herz hinlegen. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens. Und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Wir singen noch einmal von unserem Liedheft 832. Es ist niemand zu groß, das Lied von Manfred Siebald. 832. Schlagen Sie bitte Hiob 7 auf, Seite 527 im Alten Testament. Hiob 7. Die Bibel kann mitfühlen, das Wort Gottes kann mitfühlen, mit Not unserer irdischen Existenz, wie wir sie empfinden, wie wir darunter seufzen und leiden. Gottes Wort, das auf der anderen Seite so groß davon reden kann, dass wir nach dem Bild Gottes geschaffen sind. Und der Unterschied liegt nur darin, ob ich im Vertrauen, im Glauben mit Gott lebe oder ohne ihn. Ohne ihn ist alles leer und sinnlos. Und Hiob beschreibt das, die Nichtigkeit unseres irdischen Lebens. Muss nicht der Mensch immer im Dienst stehen auf Erden? Schaffen, schaffen, schaffen. und sind seine Tage nicht wie die eines Tagelöhners. Wie ein Knecht sich sehnt nach dem Schatten und ein Tagelöhner auf seinen Lohn wartet, so habe ich wohl ganze Monate vergeblich gearbeitet und viele elende Nächte sind mir geworden. Wenn ich mich niederlegte, sprach ich, wann werde ich aufstehen? Bin ich aufgestanden, so wird mir's lang bis zum Abend. Und mich quälte die Unruhe bis zur Dämmerung. Und jetzt schreibt er ein Wort von der Krankheit. Mein Fleisch ist um und um eine Beute des Gewürms und faulig. Meine Haut ist verschrumpft und voller Eiter. Meine Tage sind schneller dahingeflogen als ein Weberschiffchen und sind vergangen ohne Hoffnung. Bedenke, dass mein Leben ein Hauch ist. Er verfliegt gleich wieder, das geht wieder weg. Und meine Augen nicht wieder Gutes sehen werden. Und kein lebendiges Auge wird mich mehr schauen. Sehen deine Augen nach mir, so bin ich nicht mehr. Eine Wolke vergeht und fährt dahin, so kommt nicht wieder herauf, wer zu den Toten hinunterfährt. Er kommt nicht zurück und seine Stätte kennt ihn nicht mehr. Es geht gerade so weiter, da heißt dann nachher im Vers 17, was ist der Mensch, dass du ihn so groß achtest? Herr, du machst was Großes draus, aus diesem Staub. Und nun spielt die Renate Kübler uns eine Sonate von Händel. Wir singen jetzt miteinander das Lied Freut euch der schönen Erde, Nummer 510 im Gesangbuch jetzt. 510. Und ich habe den Eindruck, das ist bei vielen Christen immer vernachlässigt, dass sie Gott danken können über der herrlichen Sommerwelt, in der sie leben. Und wir wollen deshalb auch diese Predigten nacheinander benutzen, um ganz neu auch unseren Glauben zu verstehen. Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat. Und mir das alles gibt und mich bis heute erhält. 510, ein Lied von Philipp Spitta. Wir singen die 5 Verse. Wenn Sie auf den Zettel geschaut haben, wissen Sie, dass wir heute den Psalm 8 haben. Und das wäre schön, wenn wir denn miteinander sprechen, in unserem Gesangbuch Nummer 705 im Gesangbuch, wo die Psalmen hinten stehen. Nummer 705, sein Psalm Davids, auf der Gitti zu singen. Das ist eines der wenigen Dinge, die man aus der Bibel nicht weiß. Die Bibel ist sehr super, auch verständlich. Es hat bis heute niemand rausgebracht, was eine Gittit ist. Es ist ein Musikinstrument, ja, wir wissen es nicht. Manche meinen, das kommt von Gad her, die Gittiter. Das waren die Leute von Gad, die nannte man Gittiter. Und dass es vielleicht ein Lied war, so wie David damals in Gad befreit wurde. Aber das ist der Vers der Einleitung gewesen. Und das andere, das verstehen wir und das wollen wir jetzt miteinander sprechen. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen. Wenn ich sehe die Himmel deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan, Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Da gibt es viele Urlaubseindrücke. Sie erzählen können, ich denke jetzt an die großen Kletterer, die steilen, senkrechten Felswände hochgehen. Unerschrocken, wie kann man den Mut da bloß bewundern, was ist der Mensch, dass er da hochkrapseln kann. Wenn man dann den Blick schweifen lässt, ringsherum 3000er Bergriesen, Eindruck der Macht und Größe, und der Mensch bezwingt das alles. Steigt da hoch. Aber es passiert ja immer wieder, dass plötzlich sich Wolken zusammenbrauen. Es wird ganz dunkel. Türmen sich die Wolken und es zieht ein Unwetter heran. Und es geht einem dann selbst oft so, vielleicht waren das auch Urlaubseindrücke bei Ihnen. In einer Stunde wechselt das. Und dann hängen sie plötzlich in der Wand und sagen ganz anders, was ist der Mensch? Verloren ist doch, ist aussichtslos, wenn jetzt die Blitze losgehen und ich keinen Schutz habe. Der Mensch ist verloren in der Größe der Welt. Und dieser Schrecken kann einen überfallen angesichts der grandiosen Macht der Berge. Der Weite des Meeres, Pazifik oder Atlantik, und das sind sie auf einem Segelboot unterwegs. Und dann kommt ein Sturm. Was ist der Mensch? Auf einmal sagen wir, wir sind ja so glitzeklein in dieser riesigen Welt. Die Naturgewalten werden uns so übergroß, aber man muss jetzt gar nicht in den Urlaub fahren. Vielleicht sind Sie heute Morgen so aufgewacht und spürten wieder Ihre Krankheit. Sie haben geseufzt, was ist der Mensch? Fallendes Laub vergeht. Und ich kann, so sehr ich mich anstrenge, meinem Leben nicht einen Tag zufügen. Was ist der Mensch? Das muss man sich immer ganz bewusst machen, weil ja in unseren Tagen auch eine Naturvergötzung herrscht.
Da wird überall die Natur angebetet. Manche meinen, das sei christlicher Glaube, dass man sagt, ja, die Schöpfung da draußen. Nein, so haben die Baalspriester die Welt angebetet und die Fruchtbarkeit. Christen sehen die Welt differenziert und das merken Sie schon im Bibelwort. Christen sehen sehr wach. Der Mensch ist in dieser riesigen Welt ganz klitzeklein und mickrig. Wir sehen unser Leben mit allen Verfehlungen, auch in aller Ohnmacht und Schwäche. Und das bewahrt uns davor, auch heute die einfache Ideologie nachzuplappern, dass Leute meinen, wenn es keine chemische Reinigung mehr gibt und kein Auto mehr fährt, dann wird der Mensch wieder 470 Jahre alt und dann gibt es keinen Krebs und keine Krankheit mehr. Die Natur, nein, die Schöpfung Gottes trägt diesen Zwiespalt ganz tief in sich. Der Mensch ein Häufchen Elend. War gestern noch bei ein paar Kranken, die sonst jetzt eigentlich mitten unter uns wären. Alte Leute. Und ich habe sie gefragt, wie empfindet ihr das eigentlich? Wie wunderbar ist der Mensch? Sie sagt, genau, es wird einem ganz schwer, wenn man dann plötzlich im hohen Alter das Elend des Menschen sehen muss. Gehört auch dazu. Wir wollen es nicht vergessen und ausklammern. Es gehört auch zu dieser Welt und zu meinem Leben. Was ist eigentlich das Wunderbare? Ich kann vor dem Spiegel stehen und kann mich freuen, wie Gott mich geschaffen hat. Aber das meinen wir ja gerade nicht. Nicht diese Naturvergötzung, sondern was ist denn das, was Gott gemacht hat, auch wenn er uns durch Tiefen, durch Schwäche, durch Ohnmacht führt? Auch wenn wir immer wieder erleben, dass in dieser Welt Mächte toben, die auch Gott in seiner Regie hat, auch Zerstörungsmächte. Das wunderbare Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. So steht es am Anfang in dem Psalm. Wir wollen nicht auf den Menschen blicken, wir wollen wieder Orientierung haben und blicken zuerst auf den lebendigen Gott. Jetzt möchte ich zuerst zu merken, den Satz mitgeben, das können nur Leute verstehen, die ganz tief unten sind. Das können nur Leute verstehen, die ganz tief unten sind, wie herrlich der Name Gottes ist. Da steht in dem Psalm von den Kindern und von den Babys und von den Säuglingen, die das Lob Gottes brüllen. Und was machen die anderen? Es gibt doch so viele gelehrte Leute. Und was machen die Theologen und die Schriftgelehrten? Und was sind denn die? Jesus hat ja dieses Wort zitiert nach seinem Einzug in Jerusalem. Und da waren so ein paar gerade der Theologen gekommen und haben an Jesus immer rumgemosert und haben gesagt, das, was du machst, ist falsch. Und sie haben es nicht hören können, seine Worte, und es war ihnen nicht recht. Die haben ja noch dagegen gekämpft, als Jesus auferstanden war. Haben sie gesagt, das kann gar nicht sein. Merkwürdig, dass selbst fromme Menschen die Größe Gottes nicht entdecken. Und Jesus sagt, die Unmündigen und die Babys, die brüllen das Lob Gottes. Das sind Leute, was sind denn die Kinder? Das sind Unmündige, die ihr Leben nicht selber bewältigen. Das sind schwache Leute, die rufen das große Lob Gottes in die Welt hinaus. Wissen Sie, was das Große am Menschenleben ist? Nicht, dass der Mensch große technische Leistungen verbringt oder mit seinem Kopf und seiner Vernunft ungeheure Dinge denken kann. Das fällt alles in kurzer Zeit wieder in sich zusammen. In der Bibel ist bezeichnend, das, was Gott mit der Schöpfung des Menschen gemacht hat, das verstehen am besten die Kinder. Er hat uns auf eine Beziehung zu ihm hingeschaffen. Werdet doch wieder wie die Kinder. Die haben begriffen, ja, wir hatten es am letzten Sonntag, nur aus dem Ebenbild heraus kann ich das leben. Das ist Gottes großer Plan und die großen Gelehrten verstehen es nicht. Manchmal verstehen wir es erst in den Krisenzeiten unseres Lebens. Aber sagen, das alles, wofür ich bisher gelebt habe, war ja das Eigentliche nicht. Und ich muss jetzt wieder für Gott, meinen Herrn, leben. Und ich will auch diese rätselhafte Zeit der Krankheit, des Leidens oder des Misserfolgs aus seiner Hand nehmen und möchte das mit ihm begreifen. Darf ich noch mal geschwind zeigen, wie das ist? Der Mann, der den Psalm dichtet, ist doch der David. Und er sagt, das Wunder meines Lebens ist nicht, dass Gott mich mit Superkraft begabt hat. Er war ja ein guter Hirte und war ein guter Jäger und ein starker junger Mann, der sogar Bären erlegen kann. Das hat er nicht als das Wunder seines Lebens begriffen. Sondern, Herr, was ist das, dass du mich auf dem Hirtenfeld erwählt hast? Mein Vater hat gedacht, ich sei ein unreifer Junge. Aber du, Gott, hast mich in Dienst genommen. Bei dir war ich brauchbar. Das Geheimnis der Erwählung, dass Gott sie ruft, dass Gott sie in Dienst nimmt, obwohl wir Menschen sind. Wir kennen auch die Mängel im Leben, Davids. Auch wenn wir kranke Leute sind, dass Gott uns ruft und erwählt und in Dienst nimmt, das Geheimnis. Nicht irgendwelche Naturgaben. Gott hat seine ganze Herrlichkeit demonstriert, als ein kleines Baby in Windeln gewickelt in Bethlehem in der Krippe lag. Und der Himmel war voll Lobgesang. Ehre sei Gott in der Höhe. Und die Hirten sind gerannt und haben gesagt, das ist's. Da kommt noch mal das eine zum Vorschein, was Gott will über dieser Geburt dieses Kindes. Was denn? Was Gott in ein Leben hineinlegt, gar nicht das Äußere. Sondern, dass ein Mensch nach dem Plan Gottes, nach seinem Willen geschaffen ist. Ich frage Sie, können Sie das Wunder Ihres Lebens entdecken, dass Gott Sie sucht, dass Gott Sie will, auch wenn er Ihnen einen ganzen Teil der Körperkraft vorenthalten hat, auch wenn Sie psychisch angeschlagen sind, auch wenn Sie unter Depressionen leiden, dass der Herr etwas mit Ihrem Leben will, dass er Sie erwählt. Nicht bloß die Kraftprotzen, die merken es oft gar nicht. Das Lieben und Erwählen Gottes ist so groß. Wir hatten vorhin im Psalm 103, habe ich es im Vorprogramm gesagt, der Mensch ist wie Gras, aber deine Gnade, die krönt mein Leben. Und darum ist das so, dass ich nie einen sinnlosen oder wertlosen Tag in meinem Leben habe. Es gibt kein unnützes Leben. Es gibt keine Sinnlosigkeit. Solange ich diese Gnade Gottes über mir entdecke, auch in schweren Zeiten, die Gnade Gottes krönt mich und füllt mein Leben. Das will ich entdecken. Man kann es nur ganz unten merken. Ich hoffe, dass Sie es begreifen über Ihre Lebensführung. Was Gott getan hat, ich bin doch nach deinem Namen genannt. Was ist denn der Name Gottes? Dass er Ihr Heiland, Ihr Erretter sein will, Ihr liebender Vater. Er will seinen Namen vor Ihnen herziehen lassen. Ich will meinen Namen bei euch wohnen lassen. Ich will mit euch sein. Ich bin doch nach deinem Namen genannt. Der barmherzige Gott bindet sich an Staub und Asche, an ein vergehendes, verlöschendes Leben. Und Gott hat einen Plan aus meinem Leben, was Großes zu machen. Können Sie es Wunder größer fassen? Das beten wir an über unsere irdische Existenz. Herr, wie herrlich ist dein Name in allen Ländern. Die Kinder, die Babys haben es begriffen, die singen das Lob Gottes. Und wir sollen auch solche singende Leute sein, lobende Leute. Herr, ich will deinen Namen rühmen vor der Welt, will mit einstimmen ins Lob, weil du über so einem sterblichen Machwerk wie mir deine ganze Güte ausbreitest. Woher wissen Sie denn das? Aus dem Mund Jesu wissen Sie es, aus seiner Erlösungstat wissen Sie, weil er für sündige Menschen starb, wissen Sie, es gilt mir, ich bin ja einer von denen. Jetzt das Nächste, wir sollen ganz nah bei Gott sein. Wir sollen ganz nah bei Gott sein. Da steht, du hast den Menschen wenig niedriger als Gott gemacht. Es fehlt dem Menschen bloß ein kleines Stückchen Göttlichkeit. Nur noch. Es ist vielleicht heute besonders schlimm, dass man in der neuen Verhaltensforschung und in vielen Formen auch der Soziologie eigentlich immer wieder nach dem Tierreich blickt und den Menschen sein Verhalten dann irgendwo vom Tierreich lernen will. Es ist ja das Missverständnis durch all die Jahrhunderte gewesen, dass man das Würdige am Menschen, die Menschenwürde, in was gesucht hat? Im aufrechten Gang, in der Erscheinung des Menschen, in der Kultur. Ist ja alles nicht wahr. Ist alles nicht wahr. Es haben ja viele Leute unter der Erfahrung des Dritten Reichs damals gesagt, einen Satz, den wir heute kaum mehr verstehen können, weil er ganz brutal hart ist. Humanität ohne Gott führt zur Bestialität. Auch das mit der Humanität, mit der Menschlichkeit. Wir wollen alle Menschen sein, die das Schöne des Menschenlebens darstellen. Und das sagen ja viele Leute ganz bewusst, weil sie ohne Gott leben wollen. Ich habe hohen Respekt vor vielen Menschen, die ohne Gott eine große Humanität leben. Und doch gehen sie an der ganzen Menschenwürde vorüber. Sie können uns als Christen beschämen, aber das Größte meiner Menschenwürde liegt nicht daran, dass ich mit Messer und Gabel essen kann oder Sie und Du unterscheiden kann beim Begrüßen und sonst noch ein paar Formen der Kultur mich bedienen kann. Was ist die Würde des Menschen? Du hast ihn wenig niedriger gemacht. Manchmal überkommt uns ja, wenn wir die Nachrichten im Fernsehen angucken, so die Frage, ist der Mensch nur eine hochgezüchtete Bestie? Vielleicht fragen Sie sich manchmal selber, wenn Sie Ihr Herz betrachten, Ihr eigenes, ist der Mensch nicht nur ein Untier? Was macht das aus? Wo ist das? Der Mensch ist wenig niedriger als Gott. Es liegt nicht im Äußeren, nicht in meinen Naturgaben, sondern in der Zielbestimmung, dass Gott mich geschaffen hat, dass ich ganz nah bei Gott sein kann. Wenn ich ohne Gott lebe, gehe ich an meiner Zielbestimmung vorbei, dann erreiche ich das nicht und dann kann der Mensch unheimlich seine Würde verlieren und genau ins Gegenteil pervertieren. Das brauchen wir Bibelkennern gar nicht zu sagen, dass es viele Perversionen des Lebens gibt. Aber wenn ich wieder in die Schönheit der Schöpfungsgedanken Gottes eintreten will, dann muss ich hören, was Gott mir zusagt, was Gott hineinruft. Und ich kann es heute über dieser Welt, wo so viele verkrachte Existenzen leben, Menschen, die am Leben gescheitert sind, die am Leben nichts mehr finden, sagen, Gott will dein Leben noch einmal schön machen. Er will es erneuern, da wo du die erneuernde, erlösende, befreiende Kraft Jesu Christi findest. Im Angesicht Gottes wirst du ein neuer Mensch werden. Vor ein paar Tagen kam mir da ein Blatt in die Hand und da war beschrieben von München. Da ist der Franz Huber gestorben, mit 52 Jahren auf dem Perlacher Forst im Juni begraben worden. Wer war Franz Huber? Er stammte aus einer Altötinger Konditorsfamilie, aber weil die Familie die Kultur lebte, war er ein unerwünschtes Kind, ein uneheliches Kind. Und so ist er aufgewachsen. Völlig diskriminiert und mit 20 war er ganz in den Drogen drin, 20 Jahre lang. 5 Jahre saß er im Gefängnis, wegen schwerer Dinge. Und dann war er so verzweifelt am Leben, steht da drin, dann hat er sich der goldene Schuss geben wollen, ist nach Holland gefahren. Und da sagt er, und dann traf ich Ulf. Da sagte Franz, kennst du Jesus? 20 Jahre Junkie, alles zerstört, alles Gefühl kaputt. Und dann haben ihn dort in Amsterdam ein paar Christen mitgenommen. Und er ist frei geworden. Dann hat er sich irgendeiner solchen freien Gemeinde dort in München angeschlossen und hat von 1982 an nur die Gestrandeten in München betreut. In seinem Zimmer hat er das Wort gehabt, rufe mich an in der Not. So will ich dich retten und du sollst mich preisen. Psalm 50, 15. Und dann stand dran, 24 Stunden im Tag, für jeden offen die Tür. Und die Freunde schrieben bei der Todesanzeige, nach einem erfüllten und engagierten Leben in großer Liebe zu seinen Mitmenschen, insbesondere zu denen, die am Rande unserer Gesellschaft stehen, ist unser Freund Franz zu seinem geliebten Herrn Jesus vorausgegangen. Deine Freunde vom Goliathplatz 12. Und drunter stand, gibt es eine schönere Karriere für einen Junkie, als ein Bote Jesu zu werden. Es gibt nie ein Leben mit irgendwelchen sündigen Prägungen, was es auch ist. Wir werden nie das glauben, was es an Perversionen und Zerstörung des Menschenbildes ist. Lassen Sie sich auch von Psychologen nicht blenden. Gott will Menschen wieder ins ursprüngliche Bild wiederherstellen. Es kann oft ein langer Weg der Heilung sein und der Wiedereingliederung. Und Gott will das. Wenn ich ganz nah wieder bei ihm bin, da finde ich meine Menschenwürde. Er hat mich wenig niedriger als Gott gemacht. Trauen Sie Ihrer Seelsorge etwas zu. Sie dürfen das Menschen zusprechen und Menschen begleiten, dürfen die Erfahrung machen. Ein Bekannter von mir kam ganz erfüllt von den USA zurück. Sie hatten eine Reise gemacht, eine amerikanische Kirchengemeinde betreut und sagte, was Furchtbares gerade miterlebt. Es ist heute rund um die Welt eine furchtbare Not. Da war einer der wichtigsten Mitarbeiter in einer blühenden evangelikalen Gemeinde. Und er hat über Nacht seine ganze Familie mit den Kindern sitzen lassen und ist zu seiner Freundin gezogen. Und die ganze Gemeinde stand im Kopf, das geht doch nicht. Man kann doch nicht einfach so schuldig werden und alle Maßstäbe Gottes zerbrechen. Und dann erzählt der Freund, und dann passiert was Merkwürdiges. Der Pfarrer hat bloß angerufen, hat ihn am Telefon gehabt und hat zu ihm nur gesagt, du, ich gebiete dir im Namen Jesu. Und er kam zurück und tat Buße und das Familienleben war geheilt. Und der Freund von mir sagte, ist das wirklich möglich? Es war so furchtbar, wie dieser Mann auf seinem Weg wie besessen war, dass Jesus der Herr größer ist als alles, was uns in Tiefen zieht, alles, was uns unser Menschenleben zerstört, alles, was uns kaputt macht. Und ich will es Ihnen heute wieder sagen, dann lassen Sie von wegen, weil Jesus Sie wenig niedriger als Gott machen will. Er will Ihr Leben bedeutsam und einflussreich machen. Und darum das Letzte, wir sollen herrschen. Vielleicht erschreckt Sie das Wort mit dem Herrschen, sagen, ich will nicht herrschen. Doch, Sie sollen herrschen. Das ist eine Aufgabe. Wissen Sie, Gott herrscht auch. Und das Herrschen hat nichts mit einem Tyrannen oder mit einem Despoten zu tun. Das ist keine Diktatur, sondern Sie sollen Ihre Verantwortung wahrnehmen. Sie haben Gaben von Gott bekommen. Darum sollen Sie mit dem, was Gott Ihnen anvertraut haben, wie er wirken. Was ist das groß, dass Gott herrscht? Dass er aus dem Tohuwabohu die Welt geschaffen hat. Dass Gott das Chaos ordnet. Gott hat sie hineingestellt in diese Welt, dass sie wirken, dass sie was Gutes schaffen. Steht da. Du hast ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt, damit wir herrschen über die ganze Schöpfung. Aber doch nicht für uns. Gerade nicht für uns. Wir sollen sie unter die Füße kriegen, auch die Welt, sie soll uns nicht mehr eine Versuchung sein. Wir sollen herrschen und mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, ihm dienen. Das ist auch die Antwort, warum all die Berufe, in denen sie wirken, alle Tätigkeiten, das ist ihr Pfarramt, ob sie in der Bank arbeiten, ach, im Moment werden die Zahnärzte so geschimpft. Was kann ich die Zahnärzte bloß preisen, dass ich noch kraftvoll zubeißen kann? Was ist das, ein Gottesdienst, Mensch, dass die mir das beschafft haben? Ich kann nur sagen, ich ziehe jedes Mal einen Hut vor jedem Menschen. Wenn ich das erlebe, wo einer treu seine Pflicht tut, in aller Stille. Bis zum letzten Küchenhelfer in der Küche beim Waldheim oder wo es ist. Alle ihre Dienste, wo sie tätig sind. Ich will doch in dieser Welt wirken und Gutes tun an Menschen. Und ich will wirken in der Gerechtigkeit. Ich will nicht, dass das Böse siegt. Ich möchte, dass in dieser Welt etwas von der Gottesherrschaft sichtbar wird. Und darum bin ich als Christ auch in meine weltlichen Bezüge hineingestellt. Und das ist genauso wichtig wie das Amt, was ich mache. Das Amt, das Sie tun, wenn Sie es im Namen Gottes tun. Und ich will es Ihnen einfach zeigen an einem Mann, von dem wir immer wieder lesen, und doch ist er sehr unbekannt. Im Losungsbüchlein finden Sie immer wieder Verse von Amos Comenius. Es war ja ein Pastor der Brüderunität, jener böhmischen Brüder, die aus der hussitischen Reformation herausgewachsen sind. Und die wurden ja in der Tschechei grausam verfolgt und die durften überhaupt dort nicht mehr existieren. Und dann sind die letzten Flüchtlinge, sind dann nach Lissa geflohen. Es war eine polnische Stadt und da war irgendein Graf, der einzige noch in dieser ganzen Welt, auch in Polen und der Tschechei, noch Glaubensfreiheit gelassen. Das Lissa ist dann ja, Lesno heißt heute, aufgeblüht, eine wunderbare Stadt geworden und dem geistigen Einfluss dieser Brüderunität. Und das war in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Und Amos Comenius, den nennt man ja einen großen Pädagogen, er hat 250 Bücher und Schriften geschrieben. Amos Comenius' Leidenschaft war wenn die Christen anfangen, die kommende Generation zu erziehen, dann können wir viel von den Fehlern, die wir gemacht haben, vermeiden. Und er hat gesagt, wir haben diesen schrecklichen Krieg erlebt. Was ist die Ursache des Krieges? Ich zitiere Comenius. Weil der Mensch auf sich selbst bezogen bleibt und sich selber als Weltzentrum sieht, findet er zu Gott nicht die richtige Beziehung. Wer nicht in seinem Gott als in dem Zentrum bleibt, den schleudert es hin und her, bis er daran zerstäubet. Leben Sie in Ihrer beruflichen Existenz so auf Gott bezogen, wenig niedriger als Gott, herrschen Sie. Und wenn alle gegen Sie stehen, bleiben Sie, so wie Gott Ihnen das gibt, in Recht und Gerechtigkeit. Schönste Beispiel, wenn man sagen, da ist einer, der lässt sich nicht kaufen und der spricht kein Unrecht und der versöhnt. Und dann hat er das gesagt, wie wichtig das ist bei den Kindern. Er sagt, alle, die als Menschen geboren sind, bedürfen der Unterweisung, eben weil sie Menschen sein sollen und nicht wilde Tiere, rohe Bestien oder unbehauene Blöcke. Ich denke, das hilft auch unseren Frauen wieder, dass sie sagen, ich habe ein Ja meiner Existenz, warum sich das lohnt, Kinder zu erziehen. Man weiß ja gar nicht, da kann ja sowas Großes sein, was viel Größeres, als man selber war, dass man ein Leben hineinführen darf, nicht bloß die ersten anderthalb Jahre, sondern die ganzen Jugendjahre begleiten. Und er sagt, das ist in meinem Leben so groß geworden, ich habe meinen Sinn erst bekommen, und das sagt Comenius immer, nur wer vor Gott in seinem Licht und mit Gottes Wort lebt, kann Mensch sein, weil er sonst sein Menschsein nicht findet. Und er sagt es auch damals in einer Zeit eines überheblichen Humanismus, der sich von Gott lossagte, der ohne Gott leben wollte, sagte Comenius, ich habe den Hafen gefunden. Schicksal und Zufall, lebt wohl. Ich habe Christus gefunden. Lebt wohl, ihr eitlen Götzen. Ich will die Bibel nehmen und mit Herz und Mund sagen, ich glaube, was in diesem Buch geschrieben steht. Alles Meinige sei mir verdächtig. Alles, was von mir kommt, sei mir verdächtig. Daher fürchte ich mich, auch wenn ich Recht tun muss, demütig ausrufen. Ich bin ein unnützer Knecht. Herr, habe Geduld mit mir. Und ich will schließen mit dem Vers, der vor ein paar Tagen im Losungsbüchlein von Amos Comenius stammt. Herr, auf ewig mir gewähre, dass ich ganz dir angehöre, dass kein anderer die Rechte, die du auf mich hast, anfechte, dass ich dich voll Hoffnung fasse, nie von dir mich trennen lasse. Du bist Burg und Zufluchtsstätte, sicherer Hafen, Ankerkette. Amen. Und nun singen wir noch vom Lied 352, alles ist an Gottes Segen, 352, die Verse 2 und 3 und 5 und 6.
Wir wollen beten. Dich wollen wir rühmen, lieber Herr, über dieses Wunder, dass du uns wenig niedriger als Gott gemacht hast. Und wir wollen es nicht zur Überheblichkeit benutzen, denn wir sehen ja auf Schritt und Tritt unser eigenes Elend, sondern dass das eine Verheißung ist, eine Zusage, dass wir umkehren dürfen aus verkehrten Wegen, heimkommen dürfen zu dir. Und dass du uns auch segnest, wenn wir in den ganz weltlichen Aufgaben wirken und herrschen. Gib, dass wir es in deiner Liebe tun können, auch in den Verantwortungen, in Familien- und Leitungsaufgaben. Hilf uns, dass wir es recht tun können im Umgang mit den Gaben, auch mit der Schöpfung. Dass wir es nicht für uns selbst tun, sondern als ein Stück deines Gottesreiches. Und da danken wir dir auch für die Tage der Stille und der Ruhe, die du uns schenkst. Hilf uns zur Sammlung, dass wir dich finden, deinen Namen erkennen, dein Erbarmen, deine Liebe, deine Güte. Und dass wir ganz neu aufatmen, auch in den schweren Lebensführungen, ganz neu dir vertrauen und dass wir diese Zeit unseres Lebens, ob Stunden, Wochen oder noch Jahre sind, ganz neu gebrauchen zu deiner Ehre und zu deinem Ruhm. Und wir möchten jetzt auch noch für die beten, denen das alles eine Anfechtung ist, die krank liegen, die belastet sind, schwermütig, dass du sie besonders ansprichst und ihnen deinen Frieden schenkst, dass sie dir ganz von Herzen vertrauen können. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Gib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch mal Platz. Wenn Sie sich erinnern am letzten Sonntag, waren die Waldheim-Mitarbeiter da vorne und Bernd hat gebetet um gutes Wetter. Also fragen Sie nicht, welche Zweifelsgedanken ich in dem Augenblick des Gebets hatte. Ich dachte, Herr, mach das Herz fest, denn Sie wissen, wie es war. Es hieß, vielleicht wird es ab Mittwoch besser. Keinen Regentropfen haben Sie im Waldheim gehabt, bis heute. Und wir sind dankbar für das gute Wetter. Wenn Sie stöhnen, nehmen Sie es mal ruhig in Kauf. Wir sind dankbar für das gute Wetter. Und wir freuen uns. Und ich möchte auch all den Mitarbeitern danken für ihren großen Einsatz. Und wir wollen auch dafür bitten, dass die zweite Woche auch noch einmal solch eine wunderbare Woche wird. Nicht bloß vom Wetter, sondern dass es euch gelingt, den Kindern Sonne ins Herz zu schenken, fröhliche Zeit und dass diese Kinder etwas von der Liebe Jesu erfahren. Vielen Dank euch. Es ist immer wieder eine schöne Sache, da hinten sitzt der Lars Waldmann und hilft uns heute wieder beim Mesner-Aushilfsdienst. Ganz herzlichen Dank. Er wird uns verlassen und wird nach Amerika gehen. Zuerst wird er noch in Halle an seinem Doktor weiterschaffen. Ich möchte mal einen Dank sagen an diese Vertretungsleute. Das ist immer ganz wichtig. Kai Hufendieck hat da immer wieder ausgeholfen. Das ist ganz arg schön. Ich möchte das nur erwähnen. Unser Andreas Vogler möchte sich verändern und will uns verlassen. Und hat uns gebeten, ob wir ihn frühzeitiger entlassen können. Das tun wir schweren Herzens, denn wir haben ihn sehr geschätzt. Aber es ist in der Gesamtkirchengemeinde aus Sparsamkeitsgründen so, dass ein halbes Jahr Anstellungssperre ist. Das heißt, wir werden das überbrücken müssen. Und ich will das bloß schon sagen, vielleicht sagt einer von Ihnen, da könnte ich im Aushilfsamt, ich habe
Verständnis für technische Dinge, dann melden Sie sich bei mir. Es wäre schön, wenn wir eine ganze Reihe von erfahrenen Leuten einlernen könnten, dass wir auch das sind dann insgesamt 8 Monate, überbrücken können ohne Schaden und dass es auch kein Verlust ist. Ich finde das auch schön, wenn wir den Gottesdienst einmal mit dem Klavier gestalten. Auch das ist eine Vertretungsarbeit und wir freuen uns darüber. Ganz herzlichen Dank allen, die hier helfen. Für unser Opfer heute, da gibt es eine Arbeit, da haben verschiedene bewusste, bekennende Christen sich zusammengeschlossen in der Arbeitsgemeinschaft Soldatenseelsorge. Es geschieht mit dem CVM zusammen und die arbeiten mit auf Spendenbasis. Und die geben eine Zeitschrift heraus, Soldatenseelsorge, und die verantworten viele Bibelkreise. Und da steht zum Beispiel ein Artikel drin von einem jungen Obergefreiten, der fürs Gymnasiallehramt studiert und zum Bund ging, in Mittenwald war und Gebirgsjäger war. Er bestand den Aufnahmetest zum Hochgebirgsjäger locker. Und dann kam der erste Schock, ich wurde nicht genommen. Er wusste nicht warum. Er hat nur an Sport, Sport, Sport gedacht. Dass Gott etwas in dieser Zeit von ihm will, hat er nicht erwartet. Und dann hat er gesagt, dann hoffte ich noch den LKW-Führerschein machen zu können. Und da war auch kein Platz mehr frei. Und so faltete ich Bettwäsche und zählte Klorollen, tolle Karriere. Und dann fragte ich Gott, Herr, was soll das alles? Ich bin doch hier völlig überflüssig. Und dann auf einmal wird er an einen Platz gerufen, wo er so wunderbar arbeiten kann. Mir wurde klar, Gott hat mich nicht vergessen, sondern an die richtige Stelle gebracht. In der Folgezeit war der Soldatenbibelkreis mir besonders wichtig. Wir waren 8 Mann, die sich jede Woche einmal bei mir im Büro zum Bibellesen, Gebet füreinander, Tee trinken und erzählen trafen. Das war der Höhepunkt meiner Wehrdienstzeit, zu erleben, dass ich kein Einzelkämpfer im Glauben bin, sondern andere an meiner Seite stehen, dass Gott mein Leben begleitet und es gelingen lässt, dass Jesus nicht außerhalb der Kaserne bleibt, sondern jedem auch dort in ganz besonderer Weise begegnen will. Ich passe nochmal zu der Predigt. Wo ist das Wunderbare unseres Lebens? Nicht im Äußeren. Das ist auch wunderbar. Am allerwunderbarsten, wenn Gott uns an unserem Platz segnet, auch wenn wir manchmal unseren Platz nicht begreifen. Das ist die Soldatenseelsorge. Und wir wollen heute mit unserem Opfer diese Arbeit unterstützen und freuen uns, dass die überall in der Bundesrepublik diese Bibelkreise begleiten. Wir wollen uns erheben. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Frau Hübner, wohnte früher in der Hohenheimer Straße und war dann in Waiblingen wohnhaft. Und wir hörten beim Abschiednehmen das Wort: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. So will der Herr es in ihrem Leben auch wahrmachen. Nach dem Segen haben wir kein Orgelnachspiel, aber das ist eine schöne Gelegenheit, dass Sie auch noch ein paar liebe Worte zu denen sagen, neben Ihnen oder hinter Ihnen, die Sie nicht kennen. Es ist besonders schön, wenn wir auch die ansprechen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.